Und es war wirklich der erste Einbruch und vor allem der erste Einbruch, bei dem wirklich etwas gestohlen wurde. Einen Schlussstrich kann man nicht ziehen, weil es ist nun mal die Geschichte. Mir ist es noch nie untergekommen, dass jemand gesagt hat, nee, hier, das finde ich ja total langweilig, ich gehe jetzt wieder. Das Grauen des Kolonialismus ist wirklich viele Jahre lang ein bisschen ins Vergessenheit geraten.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich fange jetzt das zweite Mal an. Das habt ihr aber gar nicht gehört, weil ich habe irgendwie hier eine Mikrofoneinstellung falsch gehabt. Also es war ausnahmsweise mal nicht Thomas' Fehler, nein, es war offenbar mein Fehler.
Vielen Dank.
Und wir haben eine Gästin diesmal in der zweiten Sendung des Jahres 2023. Es ist Dr. Katja Happe. Das Doktor können wir jetzt, das hat sie uns selbst erlaubt, im Gespräch ein bisschen weglassen. Sie ist Historikerin, hat eine... Ja, wie ich finde, sehr, sehr wichtige Stelle. Und zwar geht es um die KZ-Gedenkstätte in Ladelund. Das ist Nordfriesland, das ist direkt an der dänischen Grenze. Ja, und viele wissen vielleicht gar nicht, dass es dort auch mal ein KZ gab. Das hat gar nicht so lange existiert. Darüber reden wir dann gleich nochmal. Es waren damals in den dunklen Jahren bis zum 16.12.1944. Dann war es da vorbei, waren 2000 Häftlinge, glaube ich, aus 12 Nationen dort inhaftiert. Und wir sagen einfach mal Hallo, Frau Happe.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns auch.
Schön, dass Sie hier sind. Das muss ich gleich auch dazu sagen. Andreas und ich hatten mindestens drei andere Themen in der näheren Auswahl für diesen Sendetermin. Und dann passierte ja etwas, worauf wir gleich noch ausführlich zu sprechen kommen werden, in der KZ-Gedenkstätte Ladelund. Und dementsprechend haben wir beide gesagt, einstimmig, Mensch, das ist uns so wichtig oder das ist uns auch wirklich tatsächlich eine Herzensangelegenheit, weil wir von da oben kommen, dass wir da mal genauer nachfragen, wie dann erstens der Stand der Dinge ist und was nun genau passiert ist und warum und überhaupt, widmen wir dem Ganzen diese Sendung. Das finden wir beide wichtig genug, nicht, Andreas?
Genau so ist es. Und Frau Happe, vielleicht mögen Sie einfach mal sagen, was ist da ja letztendlich Anfang dieses Jahres passiert? Was ist Ihnen da widerfahren? Das ist ja wirklich sehr unschön.
Ja, das war total unschön, weil ich bin an einem Morgen, an einem Freitagmorgen zur Gedenkstätte reingekommen und war sehr erstaunt, dass ich irgendwie Bücher auf dem Boden von unserem Büchertisch fand. Und als ich dann ein bisschen genauer geguckt habe, war die hintere Tür aufgebrochen und da schwant einem natürlich sehr Böses. Also niemand kommt gerne in einen Arbeitsplatz oder in ein Arbeitshaus und findet eine aufgebrochene Tür. Und ich habe dann ganz, ganz vorsichtig erstmal die Polizei angerufen und gesagt, hier ist eingebrochen worden und habe dann um die Ecke in unseren Ausstellungsraum geschaut und habe auch dort einen Einbruch sozusagen oder ein bisschen Zerstörung entdeckt, weil eine der Vitrinen der Ausstellung ist aufgebrochen worden und das sozusagen das wichtigste Ausstellungsstück, was wir haben, das Original der Kirchenchronik der Kirchengemeinde Ladelund ist gestohlen worden.
Also das ist eine ganz, hat jetzt, ohne das jetzt blöd zu meinen oder despektierlich, das hat jetzt gar keinen materiellen Wert unbedingt, ne, sondern einen unfassbar hohen historischen und ideellen Wert. Johannes
ja,
Meyer
absolut.
War der Pastor, der das da alles aufgezeichnet hat. Was können Sie sich oder was können, hat die Polizei irgendwas gesagt? Warum sind diese Menschen da in eine Gedenkstätte eingebrochen?
Also wir wissen das wirklich nicht und wir können es uns auch nicht erklären. Also die Polizei kann das sich auch leider nicht erklären. Es ist dass die Gedenkstätte besteht seit Jahrzehnten und es war wirklich der erste Einbruch und vor allem der erste Einbruch, bei dem wirklich etwas gestohlen wurde und noch dazu etwas so Wertvolles. Noch dazu oder bei dem Einbruch ist auch unsere Spendenbox geleert worden, weil aber ja gerade erst die Schließzeit über Weihnachten war nicht viel drin in der Spendenbox. Also da sind vielleicht so 50 Euro weggekommen. Und man sollte ja eigentlich meinen, eine Gedenkstätte ist jetzt nicht das grüne Gewölbe oder da finden sich keine,
nein,
das Bode-Museum mit tollen Goldmünzen oder so. Trotzdem ist halt eingebrochen worden und so wie es aussieht, sehr zielgerichtet auch diese Vitrine mit der Kirchenchronik aufgebrochen
Also
worden.
tatsächlich zielgerichtet, ja, weil ich sage mal, das gibt's ja jetzt irgendwie auf dem Markt. Sie haben vorhin das Gewölbe angesprochen. Also wo könnte man sowas überhaupt verkaufen? Oder war das eine Auftragssache? Oder gibt's schon einen neuen Stand der Ermittlungen, Stand der Dinge? Oder
Wir wissen es wirklich überhaupt gar nicht. Und ich würde auch sagen, diese Kirchenchronik, und Sie haben das ja vorhin genau gesagt, das ist ein altes Buch. Es sieht noch nicht mal besonders toll sozusagen aus. Es hat keinen Goldschnitt oder sonst irgendwas. Es ist eine dicke, alte Kladde mit handschriftlichen Notizen seit dem 18. Jahrhundert von den verschiedenen Pastoren der Kirchengemeinde drin, die jeweils immer quasi über das Jahr, das vergangene Jahr berichtet haben.
und
Und
in
Pastor Meyer eben, der 1944 Pastor in Ladelund war, hat an diesem Silvesterabend eingetragen, das, was er mit dem im KZ gesehen hat oder was er beobachtet hat, dass die Häftlinge misshandelt worden sind und dass ihm das große Sorgen bereitet, wie man mit den Menschen so umgehen kann und dass so viele sterben. Und er macht sich natürlich einfach auch Gedanken darüber, was mit dem deutschen Volk passiert, wenn solche Konzentrationslager bestehen. Und es ist ja trotzdem absehbar gewesen, dass der Krieg bald zu Ende gehen würde. Und er hat einfach sehr sein Unmut oder auch seine Sorge darüber ausgedrückt, wie man mit Menschen so umgehen kann, wie das in Ladelund im Konzentrationslager passiert ist.
wissen Sie das, der Herr Johannes Meyer, der Pastor, der hat ja dann, kann man ruhig sagen, Kritik geäußert, was ja in dieser Zeit sehr, sehr gefährlich war. Hat er das jetzt erstmal nur in dieser Chronik hinterlassen? Oder wissen Sie, ist das überliefert, hat er auch ja sozusagen das Regime mehr oder weniger kritisiert oder war daran gar nicht zu denken in der damaligen Zeit?
Naja, die Kritik sozusagen hat sich schon darin einfach geäußert, dass er die Toten des KZ Ladelund christlich beerdigt hat und offiziell auf dem Friedhof der Kirchengemeinde Ladelund beerdigt hat. Und sie alle Namen und in alle Informationen im Kirchensterberegister eingetragen hat. Das ist eine sehr große Besonderheit, weil in vielen anderen Konzentrationslagern wurden die dort gestorbenen Häftlinge wurden sozusagen irgendwie verbrannt, anonym die Asche dann verstreut oder sonst irgendwo die Leichname verbuddelt sozusagen. Und genau das ist halt hier in Ladelund nicht passiert. Die 300 Toten, die es in dieser Zeit, also in diesen 6 Wochen gegeben hat, sind halt alle von Pastor Meyer christlich beerdigt worden. Und insofern ist das natürlich schon eine Art von Kritik oder ein Vorgehen, mit dem man gezeigt hat, irgendwie, also so wie ihr das jetzt nur so normalerweise macht, so geht das halt nicht. Sondern mir ist es ein Anliegen, die Leute christlich zu beerdigen.
Und ihre eigenen Gefühle, das ist ja nun noch wirklich ganz, ganz frisch und wahrlich kein guter Start in das neue Jahr. Und ich habe ja auch so ein bisschen geguckt, es gab ja vor Corona gab es ja auch ein interreligiöses Forum in der KZ-Gedenkstätte. Das heißt also, es wird viel gemacht und getan, um das Andenken aufrechtzuerhalten. Das ist auch eine Art Begegnungsstätte. Und dann kommt jemand und klaut also das ideell Wertvollste. Welche Gedanken sind Ihnen da durch den Kopf oder gehen Ihnen heute hoffentlich nicht nachts auch noch durch den Kopf?
Ich war an dem Tag wirklich, ich stand wirklich unter Schock.
Ja,
Also
ja.
anders kann man das, glaube ich, nicht bezeichnen. Also und ich habe auch die Leute, die sehr eng mit der Gedenkstätte zusammenarbeiten, zum Beispiel halt den Pastor der Kirchengemeinde Ladelund natürlich, so schnell wie möglich einfach angerufen, um Bescheid zu sagen, hallo, das ist passiert und die Kirchenchronik, die ja eigentlich der Kirchengemeinde Ladelund gehört und nur eine Dauerleihgabe für die Ausstellung in der KZ-Gedenk- und Begegnungsstätte ist,
Ja.
Den habe ich natürlich sofort angerufen auch und er war auch total geschockt und auch alle drumherum. Also das war wahrhaftig kein guter Start in das neue Jahr und ich war an diesem Tag, ich bin halt natürlich erst war die Polizei da, dann habe ich überall angerufen, dann habe ich ganz viele Mails verschickt, dann habe ich unsere Homepage verändert, dann habe ich, weiß ich nicht, Pressemitteilungen verschickt und so. Und ich bin die ganze Zeit quasi auf Adrenalin durch die Gegend gelaufen und habe gar nicht so richtig das realisieren können. Das ist dann so am Abend oder am nächsten Tag so langsam passiert. Ich bin aber wirklich immer noch schockiert gewesen, weil ich mir, also ich kann einfach nicht nachvollziehen oder es kann eigentlich auch niemand in der Umgebung hier, wie man da drauf kommt, so ein Buch zu stehlen. Also erstens ist es mir unbegreiflich, wie man in eine KZ-Gedenkstätte einbrechen
Richtig,
kann. Ich finde, das ist
ja.
auch im gewissen Sinne moralisch einfach verwerflich. Das tut man einfach nicht,
Nee,
würde ich
nee.
sagen.
Nein, nein, komplett. Also wie, ja, ich versuche das auch irgendwie nachzuvollziehen oder so, also dass es da wirklich was zu holen gibt. Also also selbst der einfachste Dieb, sage ich jetzt mal, der kann heute ins Internet gehen, sich da in Ruhe umgucken und zu sagen, okay, lohnt sich das überhaupt? Oder ja, also furchtbar.
Also, als ich davon hörte, war mein erster Gedanke, ob es vielleicht um sowas wie Erpressung geht, dass jemand sagt, okay, wir klauen da etwas Wertvolles, wir wissen, wir können das nicht verkaufen, aber wollen, aber da ist ja auch nichts an sie rangekommen und das wäre ja auch moralisch noch weiter verwerflich,
Ja,
jetzt auch eine
wäre, aber
Gedenkstätte zu erpressen oder ja.
ja, natürlich, aber auf der anderen Seite hätte man dann zumindest den Eindruck, okay, da weiß jemand, was er getan hat
Ja,
und
ja,
er hat die Chronik noch und er bietet sie mir wieder
genau.
an. Das wäre dann zumindest eine Chance, sie wiederzubekommen, weil das wäre für uns natürlich immens wichtig.
Ja, ganz wichtige Frage an dieser Stelle. Meine Frau ist Datenschützerin. Sind diese Daten denn gesichert, die da drin sind? Ich weiß, es klingt vielleicht komisch jetzt, aber das ist ja auch nicht unwichtig.
Na,
Ja.
überhaupt nicht. Also das ist auch eine Frage, die sofort irgendwie an uns herangetragen wurde. Und
Okay.
da kann ich einfach nur sagen, das Ding ist Gott sei Dank komplett digitalisiert.
Also das ist dann
Also das
wieder.
heißt, wir haben alle Seiten da drin, alle Informationen haben wir auch als Faksimile, als Fotos und als PDF vorliegen.
Sehr gut. Also
Das
das
haben wir
ist.
zumindest, aber das ist natürlich was anderes, wenn da so ein authentisches Buch
Natürlich, natürlich,
also in der
natürlich.
Vitrine liegt, ne?
Selbstverständlich.
Ein Teil
Nein,
der
nein, das ging
Ausstellung,
nur
Teil
in
des
erster
Gedenkens,
Linie.
ja.
Ja, genau,
Ja.
ja.
Aber, und das wollte ich auch noch sagen, es ist vermutlich, also sagt die Polizei, und den Eindruck haben wir auch, dieser Einbruch hat keinen rechtsradikalen Hintergrund, vermuten wir
Okay,
zumindest,
okay.
weil nichts anderes in der Ausstellung zerstört worden ist. Also da sind ganz viele Medienstationen, die man natürlich einfach auch locker hätte zerstören können, oder es sind auch überhaupt keine Schmierereien. Hakenkreuze oder sonstige rechtsgerichtete Parolen sind nicht irgendwo aufgetaucht, sondern auch unsere Büros sind nicht aufgebrochen worden oder so, sondern es
Oder
ist
Computer
wirklich,
oder sowas auch nicht,
nein,
ne? Ja,
gar
genau.
nichts.
Ja,
Alles,
das.
alles da. Nur, okay, das Spendengeld hat man wahrscheinlich irgendwie so mal nebenbei mitgenommen,
Ja.
aber dann vor allem die Chronik. Es kann natürlich sein, die Chronik lag in einer Vitrine und sie wurde geschützt von einem dunklen Filz. Allein um das Licht natürlich draußen zu halten, also weil es ist ja Papier.
Ja.
Und das kann sein, dass die Diebe deshalb gedacht haben, oh, wenn da schon Filz drüber ist, das muss ja was Wertvolles sein.
Absolut, ja.
War es aber nicht. Es ist nur ein normaler Schutz vor dem Licht. Und eines Buches, was keinen materiellen Wert hat, sondern nur für uns, für die Geschichte immens ideell wertvoll ist.
Das, ja, da können wir wirklich nur weiter die Daumen drücken und hoffen, dass die Diebe zur, ja, Besinnung kommen und sagen, okay, wir schicken es anonym oder wie auch immer zurück oder geben es bei irgendwo ab oder sagen, hier, ja, da ist es. Dass diese Hoffnung ist jetzt ja so kurz nach der Tat noch da zumindest. Ne?
Aber, ja.
Ja, und so das, da haben wir auch den Appell überall rumgeschickt. Also immer, wenn ich mit der Zeitung oder auch mit dem NDR oder mit allen möglichen Leuten gesprochen habe oder Öffentlichkeit versucht habe herzustellen, haben wir immer gesagt, diese Spendenboxen, ja, das ist doof, aber diese 30 oder 40 oder 50 Euro, das macht's nicht aus. Aber wir appellieren wirklich an die Einbrecher, ihr könnt dieses Buch nicht verkaufen, das hat keinen materiellen Wert, ihr werdet nichts dafür kriegen, aber für uns ist es richtig, richtig wertvoll. Schmeißt es nicht einfach in irgendeinen Graben oder sonst irgendwas, sondern legt uns vor die Tür. Ja. Gebt es irgendwo hin zurück, schickt es mit der Post. Völlig egal, meinetwegen auch anonym. Das ist überhaupt keine Frage. Hauptsache, gebt es zurück.
Genau, und ja, sollte das tatsächlich wirklich jetzt nochmal jemand hören, der irgendwas gesehen oder gehört hat, vielleicht erstmal an die Polizei wenden und dann auch an Sie wenden natürlich.
Gerne.
Vielleicht können wir, wäre ja toll, ich weiß nicht, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wenn wir ja auch irgendwie einen Beitrag hier mit leisten könnten, dass das Ganze wieder zurückkehrt und da ein bisschen Ruhe einkehrt.
Würde ich mich sehr freuen. Und wenn das wirklich passiert, würde ich mich natürlich auch mit einer sehr, sehr, sehr positiven Nachricht zurückmelden bei Ihnen.
Das wäre sehr, sehr das, klasse.
Das ist
klasse. Wir wollen natürlich jetzt auch noch ein bisschen drüber sprechen, über das, was Sie da machen.
Genau.
Welchen Sinn eine solche Gedenkstätte hat. Und vielleicht, Frau Happe, wenn Sie erstmal erzählen, im Internet findet man Sie unter kz-gedenkstätte-ladelund.de. Das werden wir in den Shownotes auch nochmal verlinken. Kann sich jeder auch mal ein kleines Bild machen. Aber so einen groben Überblick, dass Sie einfach mal sagen, was war das für eine, ja, was war das für eine Einrichtung damals im Jahr 1944 und auch nur für so kurze Zeit und warum?
Also das KZ in Ladelund ist, wie Sie sagten, 1944 gerade mal für 6 Wochen eingerichtet worden. Und zwar, weil die Nationalsozialisten das Bedürfnis hatten oder auch die Idee, jetzt auch in dieser späten Zeit des Weltkrieges sozusagen noch einen Schutzpanzergraben an der deutsch-dänischen Grenze entlang graben zu lassen, um eine mögliche Invasion von Norden aus zu verhindern. Das war das Ziel oder der Grund, warum es diesen Panzerabwehrgraben, den die Häftlinge graben mussten, geben sollte. Den sogenannten Friesenwall, genau.
Ja.
Und in Ladelund bestand seit 1938 schon ein Barackenlager, das ehemals für Mitglieder des Reichsarbeitsdienstes, die hier Straßen angelegt haben oder so, errichtet wurde. Und in dieses Barackenlager, was mittlerweile schon jahrelang leer gestanden hat, hat man dann 2000 Häftlinge inhaftiert. Diese Häftlinge kamen aus dem großen Konzentrationslager in Neuengamme und wurden hier eingesperrt, mussten hier diesen Panzerabwehrgraben ausheben, mussten 10 bis 12 Stunden arbeiten, wurden sehr, sehr schlecht versorgt und man kann sich vorstellen, dass bei den schlechten Witterungsbedingungen, also heutzutage, also heute ist ja gerade noch zu gutes Wetter,
ja.
Im Gegensatz zu 1944 im November und Dezember. Aber man kann sich dann vorstellen, dass die Häftlinge, die geschwächten Häftlinge mit unzureichender Kleidung, unzureichender Ernährung, dass die einfach von der Arbeit total geschwächt wurden, krank wurden, ganz viel Ruhe hatten und einfach dann gestorben sind. Sozusagen. Hier ist in Ladelund wirklich dieses Vernichtung durch Arbeit passiert. Also hier hat es keine Gaskammer, keine Erschießung im großen Maßstab gegeben, sondern hier sind die Häftlinge aufgrund der schweren Arbeit und der schlechten Versorgung gestorben.
Wissen Sie aus der Forschung, Sie sind ja noch nicht allzu lange in Ladelund, aber aus der Forschung natürlich, wie das sozusagen im Dorf aufgenommen worden. Ladelund ist ja wirklich ein kleines Dorf. Ich habe immer so ein bisschen geguckt, so 1932 bei den letzten Reichstagswahlen war immerhin die NSDAP wie fast in vielen Bereichen die stärkste Partei, hier glaube ich sogar 84,6%. Das waren also schon
ja,
nicht alles Linksradikale dort und nicht alles Widerstandskämpfer.
Und alles Widerstandskämpfer. Ja.
Aber wissen Sie da etwas, wie man da im Dorf oder wie das auch geschichtlich dort in dieser Gemeinde aufgearbeitet wurde? Ich meine, der Pastor Meyer war ja jetzt, kann man ja ruhig fast sagen, ein leuchtendes Beispiel für Mitmenschlichkeit. Aber haben Sie da so Berichte oder kriegte man da was im Nachhinein mit?
Ja, unbedingt. Also ich muss noch mal kurz zurück, weil Sie haben gesagt, das leuchtende Beispiel Johannes Meyer, der gute Mann, war in den 30er Jahren wie fast alle hier oben Mitglied der NSDAP.
Okay, ja.
Also hat aber trotzdem, und das macht ihn sicherlich zu einem sehr durchaus besonderen Menschen, er hat trotzdem, trotz seiner Mitgliedschaft in der Partei, die Menschen, die hier im KZ gestorben sind, beerdigt. Also er hat dann irgendwann sich sozusagen dazu entschieden, oder vielleicht war es die Behandlung der Gefangenen oder dass so viele gestorben sind in so kurzer Zeit, dass er einfach gesagt hat, das geht jetzt nicht mehr mit meiner christlichen Grundüberzeugung, das geht jetzt nicht mehr. Und da muss ich irgendwas dagegen tun oder ich muss die zumindest beerdigen. Und von daher ist das mit dem leuchtenden Beispiel so ein...
Ja, vorsichtig zu sehen, ja, verstehe.
Ja, also er hat danach, auch nach dem Ende des Krieges, er hat dann unheimlich viel für den Kontakt mit den Angehörigen getan und alles. Aber in den 30er Jahren hat er sich wie 99% der übrigen Bevölkerung natürlich verhalten.
Gut, und aber er hat dann ja offenbar in dieser Zeit, in dieser schrecklichen Zeit, ich sag mal, es klingt jetzt sehr profan, gelernt. Ist denn sonst etwas bekannt darüber? Weil 1944 war ja schon, ja, letztendlich ein halbes Jahr vor Ende des Krieges.
Ja, also er hat halt Dezember oder Silvester 44 hat er halt diesen Eintrag in die Kirchenchronik gemacht, wo er sehr genau schreibt, was er gesehen hat und was er dabei empfindet. Also und hier in Ladelund, Sie haben schon recht, es ist ein kleines Dorf. Das KZ lag vielleicht einen Kilometer außerhalb des Dorfes und natürlich hat die gesamte Dorfbevölkerung hat das einfach mitgekriegt. Also die Gräben oder die Arbeit der Häftlinge fand unmittelbar an den Feldern und auch an den Häusern der Ladelunder statt. Und natürlich hat zum Beispiel auch der Pastor in der Kirche darüber berichtet, was gerade im Dorf passiert. Also von daher kann man hier überhaupt nicht davon reden, dass man es nicht hätte mitkriegen können, sondern hier wusste es wirklich einfach jeder. Wir haben in der Ausstellung auch ganz viele Zeitzeugenberichte, wo ältere Menschen erzählen, wie sie die Gefangenen gesehen haben und dass die Wachen zum Teil in den Bauernhäusern sich aufgewärmt haben, während die Häftlinge draußen am graben mussten. Das ist wirklich hier bekannt gewesen. Was hier in Ladelund auch war, natürlich hat man erstmal, als das KZ hier eingerichtet wurde, hat man erstmal gesagt, hier kommen nur Verbrecher her. Und das ist natürlich erstmal nach so vielen Jahren NS-Regime völlig überzeugend gewesen, auch für die Leute. Und klar, Verbrecher muss man einsperren. Und da wurde es erstmal nicht in Frage gestellt. Hm. Erst als dann immer mehr Leute aus einem bestimmten Ort, nämlich dem Ort Pütten in den Niederlanden, gestorben waren und hier beerdigt waren, wurden von Pastor Meyer, der ja dann auch den Geburtsort oder auch immer im Sterberegister aufgeschrieben hat, da hat sich die Dorfbevölkerung schon gefragt, wie jetzt? Alles Verbrecher? Alle aus einem Dorf? Ja. Das geht doch nicht. Ein ganzes Dorf voller Verbrecher, das ist dann vielen doch, war vielen komisch oder ist hinterfragt worden. Und da haben die Das erzählen sie auch, die Einwohner von Nadel, und dann schon mal gedacht, so, das kann doch irgendwie was stimmt denn hier nicht? Und haben sich dann schon Gedanken gemacht, was denn jetzt hier passiert oder wie man damit umgehen soll. Aber natürlich, sagen wir mal, ein kollektiver Widerstand gegen das Konzentrationslager oder gegen die Behandlung der Gefangenen hat natürlich auch nicht stattgefunden, weil es natürlich auch verboten war, den Häftlingen Rüben oder sonst irgendwas Essbares zukommen zu lassen. Immer auch mit dieser Drohung, wenn ihr den Häftlingen hier irgendwas zusteckt, ihr könnt
Dann.
gleich mitgraben.
Ja,
Und
okay.
das macht man natürlich dann, also die Drohung ist natürlich schon so heftig, dass man denkt, okay, ich habe hier eine Familie, ich will weiterleben. Ergo riskiere ich das einfach nicht, wirklich zu helfen und damit aber mein eigenes Leben in Gefahr zu stellen. Und das finde ich auch irgendwie verständlich. Es gehört schon viel dazu, zu sagen, es ist mir egal, was mit mir selbst passiert, aber ich muss da unbedingt helfen.
Auf jeden Fall, ja. Wissen Sie, oder natürlich wissen Sie das, aber ich frage mal, der Pastor Johannes Meyer, was aus dem dann geworden ist, hat der nach dem 8. Mai 1945 dann weitergemacht? Also klar, das KZ wurde ja, glaube ich, schon 16.12.44 geschlossen, aber das hatte ja wenig mit dem Kriegsende zu tun.
Genau, also
Ja, wie ging es da weiter?
das KZ Ladelund wurde aufgelöst, ganz normal sozusagen geschlossen. Die überlebenden Häftlinge wurden zurück in das KZ Neuengamme gebracht und von dort aus in andere Lager oder auch blieben im KZ Neuengamme. Pastor Meyer hat noch jahrelang hier in Ladelund war er ganz normal Pastor der Gemeinde. Und hat auch da eine ganz wichtige Rolle gespielt, weil er schon ein Jahr nach Kriegsende, und das ist wieder eine große Besonderheit hier in Ladelund, ein Jahr nach Kriegsende hat er einen Brief an die Angehörigen der Toten geschrieben. Also er hat versucht, die Adressen rauszufinden in ganz Europa, und hat dann einen Brief geschrieben, in dem er seine eigene Schuld und die Schuld des deutschen Volkes bekannt hat und ganz wichtig, die Angehörigen eingeladen hat, nach Ladelund zu kommen, um an den Gräbern ihrer verstorbenen oder ermordeten Männer zu trauern. Und das ist dann 5 Jahre später oder 4 Jahre später auch passiert. Da ist nämlich 1950 im Oktober ist die erste Gruppe aus Pütten, aus den Niederlanden, eine erste Gruppe von Frauen und Kindern, über 100 Leute, die durften dann wieder reisen und sind dann nach Ladelund gekommen. Und Pastor Meyer hat sie begrüßt und betreut, einen Gedenkgottesdienst abgehalten. Und da von diesem ersten Besuch haben wir auch ganz viele Fotos. Also da sieht man wirklich, wie Pastor Meyer sich auch um die Angehörigen gekümmert hat. Und für die war das halt total wichtig, weil die erst zum Teil sehr viel später natürlich überhaupt erfahren haben, dass ihre Männer ermordet worden sind und dass sie in Ladelund aber begraben wurden.
Ja, das. Genau, ich möchte mal so einen kleinen Sprung in die Jetztzeit wieder machen. Und zwar kommen ja sicherlich auch Schulklassen zu Ihnen. Kann
Ja,
man das,
klar.
lässt sich das messen? Kommen auch, und da frage ich natürlich jetzt so ein bisschen mit eigenem Hintergrund, kommen auch Schüler der Emil-Nolde-Schule aus Neukirchen zu Ihnen?
Ja,
Wissen, ja?
ja, die kommen gerade, ich glaube, in nächste, übernächste Woche kommen an 2 Tagen zwei Schulklassen aus Neukirchen zu
Sehr
uns.
schön. Der Hintergrund meiner Frage ist, dass ich mich nicht erinnern kann, Andreas, ich weiß nicht, wie das bei dir war, dass wir jemals in einem KZ, was sich ja nun in unmittelbarer Nähe unserer Schule befand, muss man ja sagen, befand, weil die Emil-Neude-Schule gibt es ja zwar noch, aber unsere wurde ja abgerissen. Also wir haben ja keine Schuld daran, aber wir sind dann damals einmal im Jahr oder zumindest einmal während unserer Schulzeit dann ins Emil-Neude-Museum gefahren. Ja, war auch, also fanden wir als Kinder natürlich todlangweilig. Und mein Lehrer in meiner Abschlussklasse, Klaus-Dieter Kalisch damals noch, der hat uns dann auf Klassenfahrt in die DDR 1988, das hat er uns ermöglicht, wovon wir damals alles andere als begeistert waren. Im Nachhinein hatten wir natürlich Geschichtsunterricht zum Greifen nahe, kurz vor Fall der Mauer. Im Nachhinein großartig. Und da sind wir dann auch im KZ Buchenwald gewesen, was dann tatsächlich natürlich auch in uns sehr viel angerührt hat. Das war sehr bedrückend, das war sehr dramatisch. Und selbst die, die, sage ich mal, das mit einer ja verqueren Art von Humor verarbeitet hatten in unserer Klasse, selbst denen war danach gar nicht mehr so danach zumute. Und da stelle ich mir halt die Frage, warum wir das damals nicht gemacht haben. Andreas, wie war das bei dir? Bist du jemals da gewesen?
Ich bin wirklich später, nach der Schulzeit. Später,
ja, okay. Gewesen,
aber in der Schulzeit war das auch kein Thema. Und ich bin später erst, ich glaube, das war ich schon in der 12. oder so, da sind wir auch in Buchenwald mal gewesen. Aber in der, was so nahe liegt, da waren wir nicht. Vielleicht das ist so ganz merkwürdig, dass man da...
Gibt es da einen Grund oder haben Sie vielleicht noch so, das im Rückblick, dass man sagt, in den 80ern war das alles noch nicht so, keine Ahnung, oder sind Sie im Dialog mit den Lehrern oder wie
ja, das schon natürlich und wir probieren natürlich eigentlich hier in der Umgegend das bekannt zu machen und die Bedeutung zu hervorzuheben, die es hat, wenn man halt in der Umgebung eine Gedenkstätte besuchen kann. Und ich finde es auch immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass es halt nicht nur diese großen Konzentrationslager, Buchenwald, Dachau, Neuengamme, weil die gerade die südlichen Schleswig-Holsteiner, die fahren ja alle irgendwie nach Neuengamme natürlich. Und da muss man sagen, nein, es gibt nicht nur die großen, es gibt ganz viele Konzentrationslager echt auf dem platten Land und zwar in der unmittelbaren Umgebung.
Ja,
und mit meinem ersten... Wir haben leider eine Gedenkstätte, das muss man ja auch sagen.
Ja.
Ja.
Und jetzt, wenn wir diesen Sprung oder das, was Thomas gerade sagte, mit dieser, dass man als Schüler, dass es sehr wertvoll sein kann, so etwas zu besuchen, da denke ich dann immer so, auch diese Generation, da haben Sie natürlich die Erfahrung. Ich bin jetzt ja 1970 zum Beispiel, ne, und da waren es gerade mal 25 Jahre von meiner Geburt bis zum Kriegsende. Mhm. Und es gab natürlich noch ganz viele Tatzeugen auch, aber Zeitzeugen vor allem meinte ich. Und wenn ich so an meine Großeltern denke, die in der Zeit junge Erwachsene waren, also 1945, die auch davon erzählt haben, ich hatte die Möglichkeit, eben mit sehr vielen Zeitzeugen zu sprechen in meinem Leben bisher. Das bleibt ja so der Generation, die jetzt heranwächst. Ja, da gibt es zwar noch ganz wenige, aber die sind dann ja wirklich jenseits der 90 meistens. Merken Sie da so in der Arbeit, dass es dann, Sie sind ja selber auch noch nicht so alt, dass Sie jetzt die Erfahrung von früher haben, aber Sie haben es ja in Ihrem Studium wahrscheinlich auch durchgemacht, dass sich da was verändert, dass es ja schwieriger ist, also was ich meine ist, jemand, der auch nach dem Krieg wie ich geboren ist, der hat noch Kontakt gehabt, ne? Also der hat diesen Kontakt gehabt und der ist ja jetzt, wer zum Beispiel 2000 geboren ist, da wird schon eng irgendwie, ne?
Natürlich, also aber das ist ja eine deutliche Debatte auch in der Geschichtswissenschaft. Wie geht man denn in einer Zeit mit Museum oder auch mit der Vergangenheit um, wenn man halt keine Zeitzeugen mehr hat? Also es geht ja auch darum, dass es kaum noch Holocaust-Überlebende zum Beispiel gibt und solche Sachen. Aber ich finde es eigentlich, also was heißt nicht schlimm, also das ist nicht der richtige Ausdruck. Ich finde, dass es wichtig ist, dass es solche Gedenkstätten auch weiterhin gibt, weil die Geschichte bleibt ja bestehen. Ob ich jetzt nun noch einen Zeitzeugen habe, den ich wirklich quasi anfassen kann, mehr oder weniger, mit dem ich sprechen kann. Ich habe ja ganz viele Dokumente, ich habe Interviews, ich habe Zeitzeugenaufnahmen, ich habe vielleicht Bilder, ich habe Zeichnungen und so, ich habe Briefe, Tagebücher. Das alles bringt mir die Personen der damaligen Zeit durchaus näher. Und ich versuche auch in der Gedenkstätte, wenn ich mit Schülern arbeite, ganz oft ihnen die Personen nahe zu bringen, sozusagen. Es sind nicht nur einfach Gefangene, oder weiß ich nicht, 300 Leute aus 12 verschiedenen Nationen, sondern es war Rickard von Emaus, es war Jean-Claude Depal, es war Simon Banco, es waren einzelne Leute, die
Also genau,
zum
keine anonyme Masse, wenn ich
genau,
das mal
ja,
so
genau.
ja.
Die, sondern Leute, die Kinder hatten, die ein eigenes Leben hatten, die eine eigene Lebensgeschichte hatten, vor ihrer Ermordung. Und wir haben Bilder von vielen der hier in Lalund Ermordeten. Und wir haben auch Dokumente von ihnen. Wir haben zum Teil Dokumente, Bilder der Angehörigen. Und da kann man natürlich einfach, wenn Schüler die Leute kennenlernen, also die Geschichte der Leute kennenlernen, das macht was ganz anderes aus, als wenn es so eine, wie Sie sagen, so eine anonyme Masse ist.
Genau. Wie
Und
ist das denn noch?
das bleibt auch im Gedächtnis, Entschuldigung.
Nee, Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen.
Nee,
Also ist das denn, wie ist denn die Arbeit mit den, ich meine, Thomas hat ja selber auch Kinder im schulpflichtigen Alter, aber wie ist das denn, diese Vermittlung, also zu sagen, über dieses unfassbare, ja, Jahrtausendverbrechen zu sprechen. Ne, für unsere Generation war es eben noch anfassbarer aus meiner Sicht durch die Zeitzeugen, auch wenn Sie sagen, das ist jetzt nicht nur das Wichtigste. Aber die jetzige Generation, die jetzt so die immer wieder, wie heißt sie, Generation Z, wenn man da jetzt drüber spricht, die haben ja keinen direkten Bezug mehr dazu. Oder
Für die
ist
ist
das
das
zu leicht
so
gedacht?
auf einer Ebene vielleicht mit Mittelalter oder so.
Ja,
Also will
ja,
sagen,
ja. Ja,
ganz,
das ist so
ganz
weit
weit
weg.
weg,
Ganz,
abstrakt,
genau,
ja,
ganz, ganz,
abstrakt.
ganz weit weg. Aber meine Aufgabe ist es, schon zu erzählen, was in der Vergangenheit, die vielleicht ja noch gar nicht so weit weg ist wie das Mittelalter, trotzdem zu erzählen oder auch zu vermitteln, was passiert ist und den Schülern auch die Biografien zu zeigen, die Gräber zu zeigen, den Panzerabwehrgraben, den man hier in Ladelund auch noch sehen kann, der wiederhergestellt worden ist. Das auf der einen Seite zu verdeutlichen, aber dann immer auch die Verbindung in die Gegenwart zu ziehen und zu sagen, guck mal Leute, also das ist vor fast 80 Jahren mit den Leuten hier in Nadelund passiert. Und was passiert denn heute? Also was ist denn mit dem Krieg in Syrien? Was ist mit dem Krieg in der Ukraine? Was ist mit den rechten Tendenzen, die in ganz, ganz vielen Ländern immer, immer stärker werden? Was macht das denn? Welche Gefahren werden damit verbunden? Und wenn ihr seht, was 1944 passiert ist und ihr sagt, dass ihr das doof findet, dass ihr das ganz schrecklich findet, dass das nie wieder passieren darf, und dann guckt doch bitte mal, was heute passiert. Welche Haltung nehmt ihr denn da dazu ein? Und das ist wirklich das Wichtige, wenn ich sozusagen sehe, dass bei den Schülern so ein bisschen die Rädchen im Kopf sich zu drehen beginnen und da so ein Nachdenken angeregt wird, die eigene Position, die eigene Haltung zu hinterfragen und mal zu gucken, kann ich ja, schreie ich jetzt wirklich mit den ganzen rechten Leuten, kann ich das irgendwie einfach so mitmachen? Will ich das? Sollte ich das? Oder was passiert, wenn ich das tue? Und das finde ich das Wichtige und deshalb ist es so immens wichtig, dass es solche Gedenkstätten und die Arbeit über die Geschichte auch immer noch gibt. Zeitzeugen hin oder her, aber es ist immer noch die Vermittlung von Geschichte und der Bogen in die heutige Zeit.
Fühlen Sie sich denn von der Gesellschaft oder von der Politik ausreichend in dieser Arbeit? Es gibt ja auch noch andere Gedenkstätten, aber auch Gesellschaften, die sich mit sowas beschäftigen. Also haben Sie das so aus, also jetzt rein als Historikerin, dass da genug in Deutschland jetzt getan wird, um zu sagen, okay, wir wollen, dass so etwas auf gar keinen Fall wieder passiert und müssen deswegen ja am Ende aufklären?
Naja, also ist natürlich aus Gedenkstättensicht oder aus
Kann immer mehr sein.
kulturhistorischer Sicht würde ich sagen, kann immer mehr sein.
Ja,
Also
klar.
wir schwimmen jetzt nicht im Geld, so ist es nicht. Aber es ist auch nicht so, dass wir gerade in politischer Hinsicht hier mit der Landesregierung oder sowas, dass wir da gegen zu eine Türen einlaufen, sondern das wird, Gedenkstättenarbeit wird schon wahrgenommen und auch als wichtig wahrgenommen. Das ist trotzdem natürlich gegenüber Wirtschaft, Energiekrise und ich weiß nicht was alles, es ist natürlich immer noch ein kleinerer Punkt, aber die Wichtigkeit oder die Bedeutung dessen, dass es weitergehen soll, das wird schon wahrgenommen. Und ich hoffe auch, dass die Gesellschaft und auch die Politik jetzt nicht irgendwann dann sagen, ach nee, Geschichte, ach, wir ziehen jetzt einen Schlussstrich und das war's dann mit der Gedenkstättenarbeit. Das wird hoffentlich nicht passieren. Und das würde auch große Proteste, denke ich, hervorrufen. Mhm.
Das denke ich auch.
Also das, ja, aber begegnet Ihnen so etwas? Ich habe das selber mal erlebt aus dem Umfeld. Das ist jetzt überhaupt kein rechtsradikaler Mensch gewesen, aber der ist auch etwas älter, um die 70. Und der hat aber mir mal so gesagt, na, ich will es jetzt auch nicht mehr hören. Es ist jetzt alles darüber gesagt worden. Kennen Sie diese Tendenzen auch, dass es manchmal so von Menschen gibt, ja, nun haben wir dann alles darüber gehört und ist auch mal Schluss mit Hitler. Also, ne, so platt ausgedrückt.
Ja, ja, diesen Schlussstrich ziehen ist schon natürlich, öfters mal hört man das, dass das irgendwie so ein Wunsch ist. Aber deshalb ist es ja so wichtig zu sagen, einen Schlussstrich kann man nicht ziehen, weil es ist nun mal die Geschichte und die Geschichte wirkt halt weiter. Und die kommt uns immer wieder nahe. Also wie gehe ich denn zum Beispiel, weiß ich nicht, mit der AfD um, die plötzlich dann wieder deutliche Tendenzen in diese Richtung vermittelt oder postuliert. Das kann es nicht sein. Es ist... man muss sich mit der Geschichte beschäftigen und man kann da einfach keinen Schlussstrich ziehen, finde ich. Also, und auch eigentlich alle, mit denen man oder mit denen ich zumindest ein bisschen intensiver spreche, die kommen überhaupt auch gar nicht auf die Idee. Sicherlich bin ich da ein bisschen mit Scheuklappen unterwegs, weil es ist nun mal mein Job und es ist auch mein Herzensanliegen sozusagen. Aber wir haben nicht, auch wenn wir mit Schülern oder mit anderen Projektgruppen arbeiten oder sowas, mir ist es noch nie untergekommen, dass jemand gesagt hat, nee, hier, das finde ich ja total langweilig, ich gehe jetzt wieder. Das gar nicht, überhaupt gar nicht.
Haben Sie denn manchmal bei Ihnen auch Gäste, wo Sie sagen, da komme ich auch als Historikerin an meine Grenze? Gibt es sowas bei Ihnen schon? Ich kenne es, also ich habe es mal so gehört von anderen Gedenkstätten, dass da durchaus auch mal Menschen kommen, die halt ja eine schwierige Meinung vertreten oder keine Meinung, sondern eben, ja.
Ne? Ich weiß, dass es sowas gibt durchaus. Ja. Ich habe es hier in Ladelund in meiner Zeit wirklich noch nie erlebt. Aber ich weiß es nicht, das liegt bestimmt an den Leuten, die einfach kommen oder auch an der, weiß ich nicht, ich weiß nicht, woran es liegt, ehrlich gesagt, aber ich glaube, dass natürlich in so, zum Beispiel in so größeren Gedenkstätten, wo natürlich einfach auch mehr Menschen und Menschen dann mit einem gewissen Gruppendruck vielleicht hingehen. Ja. Hier in Ladelund sind halt entweder Schulklassen, kleinere Gruppen oder auch ganz viele Einzelbesucher. Und die kommen natürlich eigentlich nur, wenn sie ein Interesse an der Gedenkstätte haben. Das ist bei den Schülern vielleicht nicht unbedingt der Fall, aber das ist dann halt meine Aufgabe, ihnen zu zeigen oder ihnen klarzumachen, dass es trotzdem, auch wenn sie vielleicht jetzt keine Lust haben, so eine Gedenkstätte zu besuchen, dass es trotzdem sinnvoll ist und dass wir ihr trotzdem über Sachen reden können, die sie auch angehen. Weil man kann zum Beispiel auch über Mobbing reden. Also wie wurden die Leute behandelt? Wie werden Schüler zum Teil behandelt? Also gegenseitig. Plötzlich wird jemand ausgeschlossen, der, weiß ich nicht, blaue Augen oder sonst irgendwas hat.
Und das Grauen in Vergessenheit geraten kann, zeigt ja auch so ein bisschen, der deutsche, aber auch niederländischer Kolonial, oh, jetzt habe ich so lange versucht, so im Kolonial, Helfen Sie mir.
Kolonialismus.
Dankeschön. Ich habe es jetzt gerade, es lag mir auf der Zunge, es wollte nicht runterfallen. So, dass das aber auch, das waren ja auch Grauen, ich möchte es überhaupt nicht gleichsetzen, vergleichen jetzt und so, aber das war ja auch eine furchtbare Geschichte und das ist ja, also ich habe es auch erst, muss ich ganz ehrlich sein, durch Jan Böhmermann erfahren, was da so abging. Und dementsprechend könnte ja durchaus auch die Gefahr bestehen, dass wenn es nicht solche Gedenkstätten wie die ihrige gäbe, dass es da dann auch sagt, naja gut, dann ist, wie dass viele dann sagen, ja, was war das? Das ist so lange her, ist es eigentlich so wichtig und deshalb finde ich das auch sehr wichtig, dass es das gibt.
Genau, danke. Würde ich total unterstützen und also aus eigenem, Wollen natürlich, aber ich glaube auch, dass diese, also der Kolonialismus ist lange Zeit oder das Grauen des Kolonialismus ist wirklich viele Jahre lang ein bisschen ins Vergessenheit geraten und kommt, ist jetzt gerade, wird gerade wieder so wirklich in der Forschung und auch in der Öffentlichkeit neu diskutiert, was auch sinnvoll und richtig ist. Ich glaube nicht, also ich sehe im Moment nicht die Gefahr, dass die Zeit des Nationalsozialismus, die halt trotzdem noch ein bisschen näher ist als der Kolonialismus
natürlich.
An uns. Und auch mit so vielen, also man hat zwar keine, nicht mehr viele wirklich lebende Zeitzeugen, aber man hat halt viele Berichte und auch Interviews oder Fernsehberichte oder also Filmaufnahmen, wo die Leute halt schon noch selber erzählen können. Und das ist schon nochmal was anderes, als wenn man wirklich so 200-300 Jahre zurückgehen
ja.
muss. Auch wenn das ich will da keine Wertung über die verschiedenen Grauen sozusagen
genau, ja,
machen.
Genau,
das gar nicht.
Ja.
Beides ist wichtig, dass man beides thematisiert.
Genau.
Genau, und das könnte jetzt auch nicht das Argument, was mein erster Gedanke war, naja, wenn sowas wie Nationalsozialismus, Holocaust passiert, dann geht ja anderes. Ja, ist dann so nach dem Motto, halt mein Bier, ich bin hier die Schlimmere, ne? Also,
das ist kein ja, Grund.
Ja, und aber das kann man eben nicht sagen, auch im internationalen Vergleich. Wir wissen ja, dass in Großbritannien ähnliche Debatten sind und da ist es ja auch so, ne? Dass letztendlich diese Zeit dort mit den Kolonien in Afrika ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
Ja.
Ja, aber es ist kein, man kann nicht probieren irgendwie, ich war aber schlimmer als du, nein, ich war schlimmer oder so.
Nein, aber das ist ja so der erste Gedanke.
So funktioniert das nicht.
Nee, das wäre auch schlimm.
Genau, gut. Ja, wir hatten ja schon vorhin kurz darüber gesprochen, Frau Happe, dass wir am Ende und so langsam, glaube ich, wenn Sie jetzt nicht noch irgendwas Wichtiges noch loswerden möchten, also wie gesagt, nochmal der Aufruf, wer es geklaut hat, der bringe es bitte zurück.
Bitte.
Das ist alles großer Blödsinn und man muss sich dann beim Zurückgehen, sagen wir mal, auch nicht mehr erwischen lassen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Hauptsache, es ist da. Ne? Also dann,
ja, genau.
Also, das war vielleicht eine ganz große Dummheit und derjenige ist jetzt in Panik oder was auch immer.
Er soll es aber einfach nicht wegschmeißen, sondern
so,
zurückbringen.
Genau. Und wir haben zum Abschluss unseres Podcasts immer diese kleine Rubrik, der Umtrieb der Woche. Mhm. Und jetzt haben Sie gesagt, im Vorgespräch haben Sie gesagt, es treibt Sie nichts anderes um als dieses Buch. Oder ist Ihnen jetzt noch eine kleine, schöne Sache, die Ihnen widerfahren ist in den letzten Tagen, eingefallen? Oder, also wir würden es akzeptieren, wenn Sie jetzt sagen, das ist diese Sendung war ein einzigartiger Umtrieb meiner Wochen, die ich jetzt seit Jahresanfang erlebt habe. Sollen wir das so abhaken?
Nee, ich habe schon noch, also ja.
Ah, sehr gut.
Dann, allerdings trotzdem mit dem Einbruch zusammenhängt. Was
hervorragend.
Aber,
nehmen wir.
Was ich trotzdem im Prinzip toll fand, waren die Reaktionen, die ich von ganz vielen Leuten aus dem Umfeld, von Freunden der Gedenkstätte, von Leuten, die auf unserem Mailing-List-Verteiler sind, die ich habe ganz viele Mails gekriegt, wo Fassungslosigkeit geäußert wurde und auch die Hoffnung, dass es dass die Chronik zurückkommen möge. Und diese Anteilnahme oder diese Unterstützung, auch wenn es nur quasi virtuell ist, aber das hat unheimlich viel geholfen. Und eine Bei einer Mail war auch dabei, der Schreiber hat gesagt, ja, wir haben ja gesehen oder gehört, es wurden auch die Spendenbox wurde mitgenommen. Wir spenden genau den Betrag, spenden wir Ihnen gerne, sodass Sie
Schön,
keinen Verlust erleiden.
schön.
Und das finde ich echt herzerwärmend, muss ich wirklich sagen. Und das hat total viel geholfen. Und das ist die positive Seite dieses wirklich schrecklichen Einbruchs.
Aber sehr schön. Das ist doch das, was wir hören wollten. Vielen Dank. Toll. Andreas, möchtest du weitermachen oder soll ich weitermachen?
Mach du mal weiter, bitte.
Also ich bin wie immer so ein bisschen zweigeteilt in in meinem umtriebigen Leben, Erleben. Aber heute ist es tatsächlich so, wir haben hier in Solingen die letzten Tage tiefsten Winter. Also wir hatten über eine Nacht natürlich wieder fast 10, 12 Zentimeter Schnee, dementsprechendes Verkehrschaos und mittlerweile sind alle Straßen geräumt. Und ja, es sind alle Straßen geräumt, und vor dem eigenen Haus muss man ja auch kehren. Und nun gehört ja aber eine Brücke, die über eine Eisenbahn fährt, nicht unbedingt zu einem Haushalt, sondern die gehört ja eigentlich zu den Aufgaben der Stadt. Und ich frage mich, warum unsere Stadt Solingen, und das ist eben mein Umtrieb immer, ich bin schon berühmt dafür innerhalb meiner Familie, dass ich mich wahnsinnig über den Straßenverkehr aufrege. Und ich kann das jetzt nur noch, ich habe versprochen, dass ich das nur noch in dieser Rubrik mache. Ich versuche auch immer irgendwas anderes noch einzubauen, aber es geht nicht, es kann nicht angehen,
Klappt nicht
dass
immer.
das alle klappt nicht immer, dass alle Straßen geräumt sind, aber ein Weg, wo jeden Tag 40 zum Teil wirklich Erstklässler zur Schule gehen, der führt also über eine Eisenbahnspur, dass da nicht gestreut ist und dass es da richtig glatt ist und dass da nichts passiert und Hauptsache die Autostraßen sind freigeräumt. Das ist etwas, was ich nicht verstehe und wo ich wahrscheinlich, wenn es jetzt nicht weggetaut ist, selber mit einem Eimer Streusalz hingehen werde und das machen werde, weil ich das so gefährlich finde. Und das ist immer so ein bisschen diese Hilflosigkeit des Bürgers, dass man eigentlich nichts machen kann. Ruft man beim Ordnungsamt, sagen sie, ja, was sollen wir denn machen? Und wenn dann was passiert ist, sagt dann jeder, ja, das konnte ja keiner ahnen oder wie konnte das bloß passieren? Und dabei der lauter Aufregung ist mir jetzt das Positive entfallen. Ich gebe an dich ab, Andreas.
Okay, ja, und ich habe mir auch überlegt, was mache ich jetzt in so einer Folge, die wir diesmal haben, die auch so, ja, wie ich finde, sehr wichtig ist und aber auch gleichzeitig auch sehr zum Nachdenken anregt. Da habe ich natürlich überlegt, was machst du? Da musst du da irgendwas mit großem politischen Bezug machen. Bei mir ist da, ja, sind Sachen eingefallen, aber mir ist dann doch etwas eingefallen, was vielleicht auf dem ersten Hinhören gar nicht dazu passt, aber ich erzähle jetzt trotzdem, was mich umgetrieben hat. Wir hatten vor einem halben Jahr Urlaub geplant mit Freunden aus den USA. Mit denen wollten wir uns treffen. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht und haben auch gesagt, wir wollen das regelmäßig machen. Nur meine Frau und ich haben dann irgendwann im September gesagt, wir machen das jetzt doch nicht, wir schieben das erstmal, weil wir gedacht haben, naja, dieser ganze Ukraine-Krieg und wer weiß, was noch kommt, ob ein großer Streik kommt und das und Kosten noch und wer weiß, ob die Flüge gehen. Und jetzt so käme dieser Urlaub langsam näher, den wir geplant haben. Und jetzt ärgere ich mich darüber, dass wir das verschoben haben. Und denke mir dann manchmal, ist es auch, man sollte sich nicht immer so von seinen Ängsten treiben lassen, die einen in dem Moment umtreiben, sondern einfach machen und nicht immer an das Schlimmste gleich denken. Ich weiß, das ist jetzt sehr großer Zusammenhang, aber da denke ich mal, vielleicht ist man doch zu ängstlich, einfach Dinge mal machen und nicht immer zu oft drüber nachdenken.
Sehr
Das ist jetzt
schön.
ganz persönlich, aber so.
Sehr schön. Naja, das ist ja der um dein persönlicher
Da mein
Umtrieb
persönlicher
diese
Umtrieb, so habe
Woche.
ich es gedacht, weil ich
Sehr schön,
fand jetzt
genau.
etwas ganz Großes, Historisches ist mir da tatsächlich dann nicht.
Nein, mir ist das Gute aber auch wieder eingefallen. Ich möchte ganz kurz noch meiner Lehrerin, meiner Deutsch- und Kunstlehrerin Marion Ewert danken. Die hatte am 1. Januar Geburtstag. Happy Birthday nachträglich, nachträglich. Die hat, ich bin so ein bisschen ins Grübeln gekommen und habe gedacht, die hat doch meine Interesse für Kunst und auch für Sprache mehr gefördert, als ich ihr damals eingestehen wollte. Also an dieser Stelle, falls Sie das hören, nochmal herzlichen Dank. Und ihr Lieblingsautor, das hat sie mir mal ins Poesiealbum geschrieben, ist Stefan Zweig. Und den fange ich jetzt auch an zu lesen. Das können Sie mal sehen, was Sie angerichtet haben, Frau Ewert. Vielen Dank. So. Okay. Ja, Mensch.
Frau Happel, Sie sind noch da, hoffentlich.
Ja, ich bin noch da. Ich höre den Umtrieb dazu.
Okay, perfekt. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich wirklich jetzt eine Stunde Zeit genommen haben für uns zu einer. Wir sind zwar der Frühschoppen, aber wir zeichnen ja doch meistens in den Abendstunden auf, wenn wir nicht persönlich unterwegs sind. Und deshalb wünschen wir Ihnen jetzt einen mehr als wohlverdienten Feierabend, sagen vielen, vielen Dank fürs Hiersein und auf jeden Fall, wenn ich und wenn wir, / wir, das nächste Mal in Nordfriesland sind. Bei mir dauert das ja immer ein bisschen länger als bei Andreas, dann haben wir uns auch fest vorgenommen, dann gucken wir mal vorbei.
Ja, ja, genau. Seien Sie herzlich willkommen, melden Sie sich kurz vorher, dann passt das und ich freue mich, wenn Sie dann in irgendwann meiner Gedenkstätte stehen.
Sehr gerne. Alles klar. Herzlichen Dank.
Gerne. Danke, dass ich da sein durfte nochmal.
Dankeschön.
Dankeschön. Ja, dann tschüss.
Tschüss.